Seit gestern Abend ist die Reise der österreichischen Fußballnationalmannschaft bei der FIFA-Weltmeisterschaft leider vorbei. Der amtierende Europameister aus Spanien war dann doch eine Nummer zu groß. Was die WM gebracht hat aus österreichischer Sicht, werden wir heute besprechen im Podcast hier, der Audiobeweis, mit einem WM-Teilnehmer von 1990, mit Andreas Ogris. Mit dabei auch unser Analyst Marco Stankovic und mein Kommentatorkollege Philipp Paternina. Wir wollen natürlich auch noch in die Zukunft blicken, was das österreichische Nationalteam so vorhat, was bei der Nations League auf dem Programm steht, und werden auch noch das mögliche Aus von Julian Nagelsmann als deutscher Teamchef thematisieren. Viel Spaß dabei!
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Seit Donnerstagabend ist die Reise des österreichischen Fußballnationalteams bei der FIFA-Weltmeisterschaft leider vorbei. Der amtierende Europameister Spanien war dann doch eine Nummer zu groß. Und was das Ausscheiden für Österreich bedeutet und was der Blick in die Zukunft verrät, das wollen wir jetzt in der nächsten knappen Stunde gemeinsam einordnen. Mit einem ehemaligen österreichischen Nationalteamspieler und WM-Teilnehmer, Andreas Ogris. Freut mich sehr.
Freut mich auch.
Mit meinem Kollegen und Sky-Kommentator Philipp Paternina. Hallo.
Kein WM-Teilnehmer, hallo.
Aber heute in unserer Runde von trotzdem mit dabei, ja. So ist es. Und zugeschaltet ist uns Marco Stankovic, der Mann der Analyse. Servus.
Grüß euch, hallo.
Ja, dann starten wir gleich voll durch, hätte ich gesagt, und beginne vielleicht bei Andreas. 0:3 also am Ende gegen Spanien mit zwei Treffern von Mikel Oyarzabal und mit einem Treffer von Pedro Porro. Wie würden Sie denn die 90 Minuten gestern einordnen?
Ja, man hat schon gesehen, dass da eine Mannschaft daherkommt, die extrem gut ist. Ich meine, die haben ja nicht umsonst erst seit, glaube ich, 34 Spielen jetzt keine Niederlage, haben während der WM jetzt noch kein Gegentor kassiert, auch wenn die Leistungen jetzt vielleicht bei der WM noch nicht so überzeugend waren, außer gestern. Da waren sie total überzeugend, aber ansonsten ist es natürlich schon eine Mannschaft mit hoher Qualität, und da müssen wir auch die Kirchen im Dorf lassen. Die waren gestern um ein, wenn nicht zwei Klassen zu stark für uns.
Philipp, in deiner Brust schlagen ja quasi zwei Herzen als halber Baske. Gestern wirst du es wahrscheinlich dann doch eher mit Österreich gehalten haben. Wie hast du es erlebt, das Spiel?
Ja, also ich muss sagen, überrascht war ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also es ist in Wahrheit so eingetreten, wie ich es befürchtet habe. Also dass Spanien kaum zu schlagen ist, das haben wahrscheinlich die meisten gewusst. Also wenn du 100 Mal gegen Spanien spielst mit der Mannschaft von Österreich, gewinnst vielleicht zweimal. Ja. Und dafür müssen aber alle wirklich am Leistungsplafond kratzen und vielleicht sogar über Verhältnisse spielen. Und Spanien muss einen schlechten Tag haben, der Spielverlauf muss passen. Und ich glaube, dass wir bei der WM gesehen haben, dass wir sicherlich keine schlechte Mannschaft haben, aber dass diese Mannschaft, um wirklich starke Gegner schlagen zu können, wirklich über Verhältnisse spielen muss. Und wir haben vielleicht ein, zwei, höchstens drei Spieler gehabt, aus meiner Sicht, die wirklich in Topform agiert haben. Ja. Also soll es nicht zu negativ klingen, ja. Und dafür kann auch kein Trainer was. Aber das war für mich der Alex Schlager und der Sabitzer irgendwo. Und dann hast du noch ein paar Spieler gehabt, die waren in manchen Phasen gut, aber gegen Spanien zum Beispiel müssen halt alle, so wie der Sabitzer oder der Schlager im Tor, jetzt von der Leistung her agieren, um da irgendwo einen Hauch einer Chance zu haben.
Ja, das werden wir später noch vertiefen, die Formkurven der einzelnen Spieler. Marco, du analysierst ja Woche für Woche, wenn die Champions League läuft, diese ganzen spanischen Superstars. Wie hast du die Leistung der Spanier gesehen und wie würdest du insgesamt dieses Spiel einordnen vom Niveau her?
Ja, die Spanier, sage ich jetzt einmal, haben gespielt mit 70% vom Leistungsvermögen. Also sie waren sehr gut, sie können noch viel, viel besser. Aber man merkt bei Spanien, der große Trumpf, wir reden über die großen Stars vorne. Aber der Andi hat im Eingang schon gesagt, die haben noch kein Gegentor kassiert. Ja, dann ist es für mich eigentlich die Basis dessen, dass man weit kommt. Und das hat Spanien blamlos gemacht. Also der Expected Goals Wert bei Österreich war ewig lang bei 0,03. Im Endeffekt waren wir meines Wissens noch bei 0,4. Und das liegt rein daran, dass Spanien dermaßen konzentriert dagegen am Ball spielt, was man oft ein bisschen vernachlässigt in der Analyse, weil sie vorne solche Künstler eben haben. Aber eben der Coach, der La Fuente, und das richtig gut hinbekommen bei der Mannschaft, dass sie immer defensiv stabil sind. Dementsprechend kann ich nur anschließen, was die Jungs im Studio jetzt gerade gesagt haben. Österreich war tapfer. Das trifft es am besten. Sie haben sie gut verkauft, waren aber in allen Belangen unterlegen.
Philipp, ganz interessanter Punkt, den er angesprochen hat, dass viele, vor allem von der Presse, diese spanische Offensive hervorheben, allen voran natürlich mit Superstar Lamine Yamal, aber dann gibt es eben noch andere Ausnahmespieler auch im Mittelfeld wie ein Pedri oder ein Rodri, aber diese Mannschaft seit 519 Minuten bei einer WM, also in diesem Fall Unai Simon, kein Gegentor bekommen hat, das ist jetzt auch der Rekord, abgelöst von Walter Senger, das ist ja bemerkenswert.
Ja, das ist schon irgendwie cool eigentlich aus Sicht von Spanien, weil wenn du eigentlich schlecht reinstartest in das Turnier mit dem 0-0 gegen Kap Verde, wo ja sich alle gefragt haben, wie ist das möglich, und diese Supermannschaft und hatte vielleicht wieder Probleme bei einem WM-Turnier, wie eigentlich so in den vergangenen Weltmeisterschaften, wo sie ja die K.O.-Phase ja nicht mal erreicht haben, dann, also zum Teil, dann war es irgendwie schon bemerkenswert, dass sie sich über die Defensive eigentlich irgendwo auch hineingespielt haben in dieses Turnier, so von Spiel zu Spiel, weil sie dann doch gemerkt haben, okay, hinten sind wir sicher. Wir haben mit Kubasi zum Beispiel einen, der das Spiel auch genial auffangen kann und lenken kann, und vorne, die werden schon irgendwann einmal in Fahrt kommen, ja, und so passiert es ja auch in Wahrheit. Also so nach und nach werden sie jetzt immer besser und sind für mich auf jeden Fall neben Frankreich der Top-Favorit, vielleicht noch neben Argentinien, ne? Mal schauen, aber Defensive gewinnt halt schon auch Titel, also das ist so. Und ich meine, natürlich machen die Medien gerne was mit Offensivmenschen, sorgt für mehr Schlagzeilen, das ist irgendwie auch leichter irgendwo zu formulieren. Plakativer, ja. Aber natürlich gehört Defensive genauso dazu und da sind sie sicher mit die Stärksten in dem Turnier, keine Frage.
Andreas, Argentinien, gutes Stichwort. Vor 4 Jahren ähnlich gestartet, mit einer Niederlage sogar zum Auftakt, glaube ich, gegen Saudi-Arabien. Und Spanien erinnert stark von der Form her und von der Entwicklung an Argentinien vor 4 Jahren.
Ist zumindest vergleichbar. Nicht? Aber Gilbert hat gerade richtig gesagt, das Turnier gewinnst du mit einer stabilen Defensive. Die Match gewinnen die Offensiven, aber das Turnier selber im Titel holt die Defensive. Das ist ein Gesetz und das widerspiegelt im Moment Spaniens Stärke. Sie stehen hinten extrem stabil. Das Gegenpressing funktioniert überragend. Das muss man auch sagen. Die haben uns gestern unsere Grenzen aufgezeigt. Wenn man sieht, wie viele leichte Fehlpässe wir gehabt haben, weil wir permanent im Stress waren, permanent Druck gekriegt haben. Die Spieler, die normalerweise so ballsicher sind, Seiwald, Schlager, die Zweikämpfe gewinnen und dann den Pass einfach spielen können, wie viele Fehlpässe wir da gestern gehabt haben im Mittelfeld, dann merkst du, wie stark die Spanier dieses Gegenpressing wirklich betrieben haben. Und dann kommt natürlich dazu, du bist dann permanent nur am Nachhäkeln, nur am Nachlaufen und das ohne Ballen. Laufen ohne Ballen ist immer schwieriger, wie Laufen mit Ballen.
Das ist, wenn sogar der Leimer hechelt nach 30 Minuten, dann weißt du Bescheid. Ja.
Beim Conny Leimer, der hat ja diese 80er gemacht, auf und an, hat sie mit Händen und Füßen gegen Lamal verteidigt und dann aber auch noch mit in die Offensive eingeschalten, aber es hat Situationen gegeben, glaube ich, nach 30 oder 35 Minuten habe ich gesehen, wie der Xaver Schlager, der ja normalerweise eine Maschine ist,
so ist es,
nach 30 Minuten oder 35 Minuten steht und durchblost, weil er schon immer mehr war. So ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Wanner, Schmid auf der rechten Seite teilweise gar nicht gewusst haben, wo sie sich jetzt positionieren sollen, ob sie sich zwischen die Räume einstellen sollen, nur Passwege zustellen sollen oder halt ausserteln sollen, weil das einfach extrem schnell gegangen ist. Die Spanier waren dermaßen ballsicher, fast keine Fehlpässe. Jeder Angriff war Gefahr. Auch wenn wir jetzt sagen, dass wir vielleicht in die ersten 15, 20 Minuten das halbwegs offen halten haben können. Aber je länger das Spiel dauert hat, umso dominanter sind die Spanier geworden. Und vor der Halbzeit war es dann halt schon mal so, gefühlt für mich, da haben wir quasi bellt. Wann machen die jetzt das erste Goal und wann machen sie dann das zweite hinten noch?
War so. Marco, jetzt sind wir schon ziemlich tief in der Spielanalyse drin, möchte vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, nämlich vor das Spiel. Es ging ja darum, wer wird Philipp Wehne ersetzen, links in der Verteidigung, und es war dann schon fast zu vermuten, dass es Konrad Leimer sein wird, auch aufgrund seiner Stärke als Außenverteidiger im 1 gegen 1 mit Lamine Yamal. Jetzt unabhängig mal vom Resultat, findest du, ist dieser Plan aufgegangen?
Nee, ich habe mir während dem Spiel gedacht, na, stell dir vor, wir hätten den anderen hingestellt als ein Conny Leimer, wie der dann ausgeschaut hätte, weil ich behaupte, es gibt keinen Spieler in der Mannschaft, der dermaßen agil ist im defensiven 1 gegen 1 wie der Conny Leimer auf der Außenposition. Von dem her war das, ich glaube, wir waren uns alle einig, dass der Conny Leimer für das die beste Variante ist. Man hat aber gleich dann im selben Atemzug gesehen, was für eine Qualität der 18-jährige Bursch hat, das ist ja nicht normal. Also er war wieder mal an dem Leistungsmaximum, bin ich der Meinung. Aber der hat 5, 6 Wurzeln gespielt, mit einem Spaß. Der Conny, wenn, was ihr gerade besprochen habt, wenn sich ein Conny Leimer, Xaver Schlager, sie wirklich einmal hinstellen, die Hände auf die Knie und runtergehen, dann weißt du, was das für ein Gegner war, wie viel besser der war, ganz einfach war. Von dem her, also, ich glaube, jeder von uns hat den Conny Leimer auf links hinten gestellt und war noch das Beste, glaube ich, im Ganzen,
ja. Ja, jetzt sind schon einige gute Namen gefallen. Philipp zum Beispiel, Xaver Schlager und Niki Seiwald, die ja beide zur Halbzeit von Ralf Rangnick rausgenommen wurden aus dem Spiel. Das kommt ja faktisch nie vor, dass eine Doppel-Sechs komplett aufgelöst wird. Wie sehr hat dich das überrascht?
Ja, dass beide rausgehen, hat mich schon überrascht. Auf der anderen Seite hat er ja auch gesehen, dass beide nicht am Leistungsmaximum gespielt haben. Also auch die ganze WM schon. Also ich glaube, wenn Schlager Seiwald jetzt in übertriebener Form gewesen wäre oder vielleicht sogar in Normalform, hätte er den Wechsel nicht gemacht, auch wenn wir möglicherweise noch mehr Offensive gebraucht hätten. Das hat schon damit zu tun, dass die zwei, warum auch immer, das kann ich jetzt gar nicht so genau beurteilen, einfach nicht dort waren bei dem Turnier, wo sie im Normalfall sein können, und dann machst du es so einen Wechsel leichter in dem Sinn. Ja. Ich meine, ich fand auch bemerkenswert, wie Chukwuma Maker reingebracht hat, wie schwer sich der eigentlich getan hat, sich auf dieser Position da rechts zurechtzufinden. Dann ist er auf die andere Seite gegangen. Also du hast gemerkt, wie unglaublich die Spanier eigentlich dich beschäftigen und irgendwie aktiv sind und wie schwer es ist, auch als Einwechselspieler da hineinzukommen. Und ich glaube, der hat sich am Moment gar nicht ausgekannt. Was mache ich da? Wie verteidige ich? Wie bewege ich mich trotzdem nach vorne, um gefährlich zu werden? Aber dann die Rückwärtsbewegung, die dann überhaupt nicht gepasst hat, die Abstimmung und so weiter. Also es war schon bemerkenswert, finde ich, aus der Hinsicht zu sehen, zum einen, wie Weltklasse der Gegner ist und wie schwer das ist, den zu bespielen, und zum anderen auch wie die Österreicher zu leiden hatten, auch physisch.
Andreas, Xaver Schlager war ja vor dem Spiel leicht fraglich. Da ging es ja darum, ob der Fitnesszustand ausreicht, um gegen Spanien ranzudürfen. Hätten Sie sich vielleicht auch mal erhofft, dass Ralf Rangnick mit einem anderen Zentrumspieler startet? Weil Philipp hat es ja auch richtig angesprochen, beide eigentlich nicht in ihrer Form sind.
Ich bin absolut beim Philipp. Also ich glaube, dass wir, und das können wir ja jetzt über diese drei Vorrundenspiele sprechen und auch jetzt über Spanien sprechen, dass einige Spieler nicht am Leistungszenit waren bei dieser WM. Das, warum und wieso, das müssen andere entscheiden. Da habe ich zu wenig Einblick gehabt. Aber das, was natürlich schon auch ist, ist vielleicht, aber das redet sich natürlich im Nachhinein immer sehr, sehr einfach. Und da glauben alle Leute halt immer um die gescheiten Experten, was die da nicht alles erzählen. Vielleicht hätte sich gegen Spanien eine Fünferkette der mir trotzdem angeboten. Weil du mit einer Fünferkette den Philipp Lienhardt vielleicht noch ins Zentrum dazu einstößt. Dann spielst du mit Danso und Alaba und links dann mit Conny und rechts mit Bosch. Dann kannst du vielleicht diesen Schwung ein bisschen nehmen, den sie dann über die Seiten immer wiederum probiert haben auszuüben. Im Nachhinein alles sehr, sehr einfach. Aber trotzdem, ich bin beim Philipp, überraschend, dass er beide Sechser dann rausgenommen hat. Und wir wissen ja alle, wie sehr der Ralf Rangnick den Seiwald schätzt. Mhm. Also wie viele Spiele der bei ihm gemacht hat, ich glaube fast alle. Mhm. Und immer Startelf. Und deswegen glaube ich, dass er auch eher dann gesehen hat, dass das mit den zwei halt einfach nicht geht. Und jetzt, aber nein, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Die Spanier waren extrem stark und haben das extrem gut gemacht. Ich meine, wenn du da angeschaut hast, Pedri, Olmo, wie die agiert haben, dahinter kommt dann der Rodri daher und fuhren alle aus dabei. extrem. Wobei ich gestern in Jamal eigentlich gut gesehen habe, aber nicht sehr gut. Der Conny hat das richtig gut gemacht gegen ihn, hat viele, viele Zweikämpfe gegen den gewonnen, aber du kannst natürlich gegen so einen Spieler nicht immer alles verteidigen, aber ich habe den gestern eigentlich gar nicht einmal so dominant gesehen. Da waren wir auf der anderen Seite, waren es vielleicht sogar ein bisschen gefährlicher.
Marco, jetzt haben wir schon ein bisschen über Spanien und die Qualität gesprochen. War das auch schon, würdest du sagen, ein bisschen weltmeisterlich, was wir gestern gesehen haben? Ralf Rangnick hat gemeint, man ist ja vielleicht gegen den zukünftigen Weltmeister ausgeschieden.
Na, also ich habe sehr, sehr viel gesehen jetzt von der Weltmeisterschaft. Stand jetzt, und es ist noch ein weiter Weg bis zum Finale, aber es sind zwei Mannschaften für mich über allen zu stellen. Das eine ist Argentinien einmal. Aber ganz, ganz oben ist dieses Frankreich. Ja, bist du deppert. Ich habe keine einzige Schwachstelle gesehen bei der Mannschaft. Maignan im Tor. Die Bank gibt natürlich gar nichts, weil wenn der Ryan Cherki reinkommt, das ist halt eine halbe Geschichte, oder der Hernandez hinten. Nein, aber die haben, da spricht jeder über Kylian Mbappé, dass der Tor am Tor macht. Aber ich habe gefühlt in meinem Leben nach Lionel Messi in seiner Prime noch nie einen Spieler so Fußball spielen gesehen wie Michael Olise aktuell dort. Also Frankreich ist für mich normal aktuell eine Klasse über Spanien zu stellen, aber jetzt sind die K.O.-Duelle, da gibt es ein Spiel und da kann alles, was ich gesagt habe, schnell Blödsinn sein.
Aber es ist ja ein sehr interessanter Vergleich, weil eben die französische Bank so stark ist. Man muss aber auch sagen, Spanien, Andreas, ist ja auch doppelt besetzt auf jeder Position. Da gibt es ja kein Downgrade, wenn ein Spieler ins Spiel kommt. Ist das etwas, wo Sie sagen, das könnte Frankreich gefährlich werden am ersten?
Das ist schwer zu sagen. Spanien ist natürlich in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt. Das hat man auch gestern gesehen, was sie dann noch von der Bank bringen können oder auch, wo es dann noch draußen gesessen ist.
Oder Verletztes aktuell.
Oder auch Verletztes aktuell. Nicht? Aber da muss ich dann schon sagen, da ist Frankreich noch, glaube ich, um einen Ticken besser. Weil wenn einer draußen sitzt wie der Cherki oder du nimmst zum Beispiel in Dembélé raus, eine gefühlte 1000er Kawasaki und es kommt der 1500er Kawasaki eine mit dem Bacola, dann ist das ein Wahnsinn, nicht? Und du kannst, du glaubst, endlich geht der Dembélé raus und als Verteidiger denkst, jetzt kann ich mich endlich ein bisschen durchschnaufen und dann kommt der Bacola daher. Der ist nur einmal so schnell. Und das ist halt dann schon Qualität, die sie in der Offensive zumindest einmal haben, die es, glaube ich, keine andere Mannschaft in dieser Dichte hat wie Frankreich. Deswegen bin ich bei Marco. Für mich sind die Franzosen weiterhin Top-Favorit, das habe ich vor der WM schon gesagt. Spanien hat gestern für mich überzeugt. Da gehe ich davon aus, dass es Halbfinale, vielleicht geht es sogar für Finale aus.
Sie haben noch keinen echten Top-Gegner gehabt, muss man auch ehrlich
sagen. Haben noch keinen echten Top-Gegner, aber so wie sie gestern gespielt haben, glaube ich, dass das, ich glaube, jetzt sind drittens aufs Portugal. Ich glaube, dass die Portugiesen chancenlos sind gegen Spanien und dann natürlich Argentinien muss man immer mit einnehmen in die Rechnung. Für mich wird sich dann entscheiden, weiß ich nicht, England, Marokko. Marokko ist so ein bisschen so ein Außenseiter. Die Schweizer sind für mich, die Mexikaner sehe ich jetzt nicht so. Solange sie im Aztekenstadion spielen, wo ja, da einer permanent die Kugel zudruckt, ist das wieder was anderes. Aber wenn die dann einmal aus dem Aztekenstadion vielleicht weg müssen, dann wird das vielleicht für die Gegner auch leichter. Also ich bin schon gespannt, wie sie England durchtun.
Ja, Portugal, also der nächste Gegner von Spanien. Philipp, gestern glücklich und knapp weitergekommen gegen Kroatien. Spätes Tor, dann auch aberkanntes Tor von Kroatien. Also beide in der nächsten Runde, genauso wie Frankreich. Jetzt haben wir schon einige Mannschaften erwähnt. Für Österreich hingegen die Reise vorbei. Nach 28 Jahren erstmals wieder bei einer Weltmeisterschaft mit dabei gewesen. Was bleibt denn übrig von dieser WM aus österreichischer Sicht, Philipp?
Bist du deppert?
Also, hat dich das inspiriert?
Hat mich sehr inspiriert. Ja. Man muss ja sagen, dass Dani Warmuth, der Kommentator von diesem Spiel, ist ja eigentlich der große Sieger dieser Weltmeisterschaft. Also aus österreichischer Sicht. Werde ich jetzt gar nicht ironisch. Ja. Ich meine, es ist irgendwie cool, dass sowas entstanden ist.
Absolut, ja.
Und, natürlich, ja. Und sein Sakko.
Muss man dazu sagen.
Man muss ja vorstellen, wie war die WM jetzt für Österreich wirklich? Wir haben jetzt ein schwieriges Spiel gegen Jordanien gehabt, wie erwartet. Okay, haben wir gewonnen, dank einer guten Phase nach dem 1-1. Wir haben erwartungsgemäß gegen Argentinien verloren. und gegen Algerien das Erwartete eigentlich unentschieden geholt. Das heißt, du kannst sagen, ja, sie war okay, diese Weltmeisterschaft, und dann halt das Ausscheiden gegen Spanien, das Erwartete, aber sie war jetzt nicht übertrieben geil oder unglaublich mitreißend.
Wie zum Beispiel die Euro.
Genau, ja. Dafür hast du eben diesen Moment gehabt mit dem Kalajdzic. Und das wird hängen bleiben, das wird über Jahre hängen bleiben. Und wie ist der entstanden? In einem Spiel, wo am Ende eigentlich alle wegschalten wollten, weil dieses Herumgeschiebe, das war ja utopisch, das war natürlich nachvollziehbar. Und dann machen die plötzlich das 3-2 Algerien. Und es wäre nie zu diesem Moment gekommen, wo du in 10, 15 Jahren noch über dieses Tor sprechen wirst und über Bist du deppert, hätte Algerien nicht aus irgendeinem Grund, haben zwei, drei Spieler plötzlich ja, die
den
Idee Schoko gehabt.
Schachner gemacht.
Ja, wir spielen doch lieber gegen Spanien als gegen die Schweiz und schießen noch ein Tor. Und wenn der Mahrez nicht das 3-2 macht, wäre es ja nie zu diesem Moment gekommen mit dem 3-3 und mit dem Kalajdzic und mit dieser Emotion. Und das hat er ganz Österreich mitgenommen. Und darum geht es ja bei so einer Weltmeisterschaft. Denn dass wir nicht Weltmeister werden, das war eh klar. Aber dafür hast du, finde ich, so einen kollektiven, unglaublichen Moment miterleben dürfen mit dem Kalajdzic und dem Kommentar dazu, und das wird einfach bleiben, und das ist einfach herrlich. Also wie da die Massen bewegt worden sind in Österreich, das ist ja in positiver Art und Weise, das ist ja schön. Aber hätte es dieses 3-2 von Algerien nicht gegeben, wäre es dazu nicht gekommen, dann hättest du 2-2 gegen Algerien gespielt, hätte gesagt, naja, war ja erwartet, war aber ein Schweinspiel am Ende in Wahrheit, und dann scheidet so sang- und klanglos gegen Spanien aus. Okay, Aber so, finde ich, bespricht man diese WM wahrscheinlich auch in Jahren noch ganz anders.
Also das für dich der Moment aus österreichischer Sicht bei der WM. Sehr schön zusammengefasst, Philipp. Andreas, Sie waren 1990 dabei. Was hat bei Ihnen damals überwogen? Der Stolz, bei dieser Weltmeisterschaft dabei gewesen zu sein, oder dann doch die leichte Enttäuschung in dieser Gruppe mit Italien, der Tschechoslowakei und den USA nicht aufgestiegen zu sein?
Bei mir hat klar überwogen, dass wir den Aufstieg versäumt haben. Also die Enttäuschung war schon groß. Wenngleich man dazu sagen muss, wir haben im ersten Spiel gegen Italien, gegen einen Gastgeber im Olympiastadion in Rom, 70.000 Italiener in Wahrheit drinnen. Also das war schon beeindruckend, schön zu mitnehmen für den Rest deines Lebens. Aber am Ende haben wir sich trotzdem erwartet, dass wir zumindest über die Vorrunde hinwegkommen, und haben erwartungsgemäß, kann man jetzt auch sagen, so wie es jetzt gegen Argentinien war, gegen Italien verloren, aber gegen die Tschechoslowakei hätte man sich dann halt schon ein Unentschieden oder vielleicht sogar einen Sieg erwartet, und der USA war zum damaligen Zeitpunkt für uns, war klar, da müssen wir gewinnen.
War aber kein schlechtes Tor dabei, kann mich erinnern. So
das vom Rodax Hasl, ja, da ist ja der Streit über die rechte Seite gekommen, Stangelpass sein in den Rückruf, und der Hasl hat er meine gerade.
Aber das erste war nicht schlecht.
Ja, das war jetzt keiner. aber am Ende, für mich war dann was enttäuschend, weil wir halt trotzdem auch mit einem guten Gefühl nach Italien gereist sind, weil wir in dem Vorfeld auch diverse Mannschaften, Argentinien 1-1 gespielt, die Holländer 3-2 geschlagen. Das war schon was, das hat schon was verursacht bei uns, und da hat man, wir waren schon eine gute Mannschaft und haben sich gedacht, naja, über die Vorrunde können wir schon drüber kommen. Deswegen war dann die Enttäuschung schon sehr groß, dass wir es nicht geschafft haben. Also für mich persönlich.
Verständlich. Marco, kommen wir mal ein bisschen zum Hier und Jetzt zurück, und dazu, dass dein Namensvetter gestern sein letztes Spiel gemacht hat für die österreichische Nationalmannschaft nach 137 Länderspielen und 49 Rekordtoren, aber man kann sagen, der Rahmen hätte schlimmer sein können für Marko Arnautović, oder?
Naja, er hat gewusst, dass der Rahmen so sein wird, wenn er bei der WM antritt, dass da irgendwann dann sein letztes Spiel für Österreich kommen wird. Ich persönlich kann nur ein Loblied auf den Marko singen, weil ich habe mit ihm zusammengespielt in den jungen Nationalteams, im A-Nationalteam haben wir auch zusammengespielt damals, und es ist so ein cooler Typ einfach. Und dann, wenn wir die Zahlen sehen, was er alles für Österreich dann geleistet hat, wie viele Tore, das ist ein guter Rekord, Torschütze, Rekordspieler. Er ist einer, der polarisiert, er ist einer, der mit der Zeit immer mehr zum absoluten Sympathieträger in Österreich geworden ist. Und er wird uns, behaupte ich, auf allen Ecken und Enden fehlen. Weil wir reden sehr oft in Runden, Typen sterben aus. Sind alle grundsätzlich ähnlich in den Interviews, in den Antworten, im Auftreten. Der Marko ist halt ein Unikat. Und sowas brauchst du in jeder Mannschaft wie ein bisschen Brot. Zum Andi seiner Zeit, da waren sehr viele so coole Typen. Ne? Mittlerweile ist es so, dass sie von der Ausbildung her so sind, dass sie eher bisschen vorgesagt bekommen, was in Interviews zu tun ist, wie man auftreten muss. Der Marco hat immer schon pfiffen. Und das ist was richtig Cooles und das Erfrischende wird uns sehr fein.
Philipp, Marco Arnautovic, was fällt dir zu diesem Namen ein? Du lieferst heute die Headlines.
Ja, vermutlich. Ja, ich meine, der Stanko ist eigentlich ganz, ganz gut beschrieben, ja, auch was für ein Typ er war, muss man es im Nationalteam sagen und ist. Das ist zwar jetzt keine sportliche Leistung, aber das reißt auch eine Mannschaft mit. Das weiß jeder, der selber gekickt hat. Ich glaube, egal in welcher Stufe, ob es in der Unterliga oder irgendwo dann Bundesliga oder Nationalteam spielst, solche brauchst du irgendwo auch in der Kabine, auch für die Stimmung, für das ganze Wohlbefinden und der auch nach außen mal ein bisschen kantiger und auftritt und vielleicht ein bisschen mürrischer, aber intern halt irgendwie alle zusammenhält. Ich glaube, er ist ja unglaublich beliebt auch bei den Mitspielern oder jeder, der ihn besser kennenlernt. Also so gesehen wird er schon wahnsinnig fehlen, was er sportlich geleistet hat, das ist eh klar. Aber prinzipiell fehlt uns, finde ich, ein Weltklasse-Stürmer im Allgemeinen oder einer mit Tempo, weil du jetzt gerade neben mir sitzt und ich noch an dieses Tor gegen die USA von dir 1990 gedacht habe. Wer kann sowas bei uns aktuell schießen? Ja? Also wo geht da die Reise hin? Also ich schweife jetzt schon ein bisschen ab von deiner eigentlichen Frage, aber wo geht da auch unsere Offensivreise hin, unsere Spielweise prinzipiell? Ja? Sollte man nicht wieder drauf schauen, eben dass du da irgendwo solche Spieler reinbekommst, die vielleicht auch in Sachen Tempo den Unterschied machen. Weil du hast halt Gregoric und Kalajdzic und Arnautovic und die haben alle ihre Qualitäten. Aber jetzt
ähnliche Typen.
Ja, aktuell, wo du nicht sagen kannst, der wird uns jetzt 90 Minuten so weiterhelfen, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tor schießt. Ja, es ist bei allen Spielern alles möglich an guten Tagen. Aber so dieser Unterschiedsspieler auch vorne, der fehlt aktuell und mit Arnautovic geht halt einer, der oft den Unterschied gemacht hat, vielleicht nicht im Tempo, aber jetzt prinzipiell von seiner Klasse.
Leichter Einspruch aus Graz.
Gerne.
Habe ich nicht gehört. Verbindung schlecht.
Ich bin der Meinung, ich habe das nämlich vor einem Jahr bei uns hier im Podcast gesagt, wir brauchen mehr Baumis. Das ist meine Meinung. Wir brauchen mehr Spielertypen wie den Christoph Baumgartner, kreative Spieler, die auf eigene Faust etwas lösen, weil dann kannst du die Türme im Zentrum haben, die dann nur noch Danke sagen und schön bedient werden. Ich war im Stadion gegen Tunesien im letzten Spiel vor der Weltmeisterschaft, die haben auf der linken Seite so einen Wuschelkopf gehabt. Tunesien war nicht gut, aber der hat alleine im Ball genommen und dann ist er mal über eins weit rüber gegangen und hat im Zentrum dann was ausgelöst. Und das ist, was uns, ich glaube, dass wir hier in Österreich wieder viel mehr forcieren müssen. Wir müssen die, wie es früher geheißen hat, diese Straßenkicker, diese Käfigkicker, die brauchen wir wieder. Das Gegenpressen, die intensiven Läufe, das behaupte ich, ist die sogenannte talentfreie Zone, das kannst du denen lernen. Aber dass ich so Fantasie ins Spiel reinbringe, weil irgendwann einmal was mache, was der Trainer nicht vorgibt, das bin ich der Meinung, fehlt uns mehr als Stürmer mit Tiefgang, sondern eher die Stürmer dann richtig in Szene setzen.
Aber das ist sehr interessant, danke, weil die Frage ist, oder André, wie kann man das wirklich trainieren, diese Käfigkicker-Mentalität oder das hat ja auch ein bisschen was mit Instinkt zu tun.
Indem man ja nicht immer die Flügel stutzt. Ja. Also das ist, Akademie, alles gut, sie bereiten sich auf vielerlei Dinge vor, aber es werden auch viele Sachen den Burschen dann genommen. Also sie stutzen einer die Flügel, muss trotz allem, das ist gerade im offensiven Mittelfeld oder auch in der Sturmspitze dann wichtig, dass du deine Kreativität ausleben kannst. Und wenn du jetzt nochmal das Gefühl hast, ich muss da jetzt in eine 1-1 oder in eine 1-2-Situation eintrippen und will dort vorbei, dann soll ich das auch machen. In der heutigen Zeit wird halt sehr viel darauf geachtet, dass wir dieses Ballbesitzspiel lieber wieder draufsteigen, wieder zurückspielen, über die andere Seite versuchen. Also da, finde ich, sollten wir wiederum den Spielern diese Freiheiten geben. Und ich bin absolut dabei. Also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass der Havel mit ist, weil dieser Spieler ist, der eben über diese Geschwindigkeit verfügt. Das kannst du nicht trainieren. Ja. Bis zu einem gewissen Grad ja, aber das ist was da die Natur mitgegeben hat. Und der hat den Speed, dass man Verteidigungen, so wie gestern die Spanier mit seiner Schnelligkeit hätte er vielleicht was anrichten können. Wieder, sehr einfach im Nachhinein das zu sagen. Aber ich habe schon vor der WM gesagt, ich hätte den Havel gerne dabei, weil ich einen Spieler habe, der über so viel Geschwindigkeit verfügt, die den Gegner wehtun kann. Und er war halt dann am Ende des Tages nicht mit. Es ist eine Entscheidung, die der Ralf Rangnick trifft und sein Trainerteam. Aber so einen hätte ich halt ganz gerne mitgehabt, wenn du irgendwann einmal tief verteidigen musst und dann einmal auf Konter spielen kannst. Das ist halt mit dem Marko Arnautović bei aller Klasse, die er hat, ja, beim Kregel, mit alle seine Sachen, die er hat, oder auch meinetwegen mit dem Sascha Kalajdzic. Aber diesen Speed haben sie eben nicht. Die haben andere Qualitäten, aber mit Sicherheit nicht die Schnelligkeit.
Die Frage ist, ob Havel dann zum Beispiel auch zum Einsatz gekommen wäre. Man hatte ja auch ein bisschen das Gefühl bei dieser Weltmeisterschaft, dass Ralf Rangnick auf einen Stamm von 16, 17 Spielern setzt. Und das Aufgebot war ja wesentlich größer, aber zum Einsatz sind ja eigentlich nur die wenigsten gekommen, Andreas.
Es ist trotzdem so, wir haben schon vor der WM gewusst, was für Gegner das wir kriegen. Also wir haben Jordanien haben wir gewusst, okay, die werden die verteidigen, dann wirst du vielleicht keinen Spieler brauchen, der im Umschaltspiel schnell ist. Gegen Argentinien verhält sich das schon wieder ein bisschen anders, weil da vielleicht müssen wir ein bisschen tiefer verteidigen und dann können wir im Umschaltspiel mit einem schnellen Fuhren. Selbe gilt jetzt für Spanien. Gegen Algerien hättest du dann vielleicht wieder nicht gebraucht. So, aber wir haben gewusst, wenn die Vorrunde normal runterrennt und wir Gruppenzweiter wären, dann wird es wahrscheinlich auf Spanien ausrennen. Und dann kann ich mir den Kader schon so zusammenstellen.
Ist überraschend, muss man schon, Entschuldige, dass er den Wimmer nicht öfter eingesetzt hat. Also vielleicht war er nicht so hundertprozentig fit, aber das ist auch einer, den kann ich sogar mal hinstellen ins Zentrum, in den Sturm, ja, und einfach, okay, lauf so quasi, also ja, ganz einfach ausgedrückt, ja. Ja, wenn sonst nicht mehr funktioniert.
Na, früher eingesetzter Joker, muss man sagen. Wie er spielt,
ja, in seiner Unberechenbarkeit, ja.
Er scheiß mir nichts Fußballer, nicht? Der geht in einer 1-1-Situation, ja, oder in einer 1-2-Situation rein und versucht sich dort aufgrund seiner Physis und seiner Schnelligkeit dort durchzusetzen. Das sind halt diese Dinge, ja, aber wie gesagt, nicht? Das haben wir jetzt schon 3 oder 4 Mal wiederholt. Hinten noch können wir immer leicht reden.
Ja, Marco hat auf jeden Fall noch einen Spieler angesprochen, der leider verletzt war bei dieser Weltmeisterschaft, der natürlich auch einen enormen Input bringen hätte können mit Christoph Baumgartner. Er hat gemeint, es braucht mehr Spieler von diesem Format. Wäre Paul Wanner, Philipp zum Beispiel, so ein Typ?
Ein Baumgartner-Typ? Oder?
Ja.
Ja, also so dynamisch wie der Baumgartner ist er jetzt vielleicht nicht. Und er ist halt noch mehr der, vielleicht der spielerische Typ oder ich sag mal einer, der durch seine große Technik irgendwie glänzt und der auch eine sehr gute Übersicht hat. Mhm. Diese Box-to-Box-Dynamik, wie jetzt der Baumgartner zum Beispiel hat, die sehe ich jetzt beim Wanner in der Art und Weise nicht, aber es ist sicher einer, der dich fußballerisch weiterbringen kann, ja.
Marco, nicht nur Marko Arnautović ist am Ende seiner Teamkarriere angekommen, sondern vielleicht der ein oder andere Spieler auch. Bei ein paar wird noch spekuliert. Für David Alaba beispielsweise könnte es ja vielleicht das letzte große Turnier gewesen sein. Du hast schon vor dem Podcast gemeint, ach, der nimmt sicher noch die Euro 2028 mit. Generell, wenn wir über Leadership sprechen, wer könnte denn in die Fußstapfen dieser zwei Persönlichkeiten aktuell treten?
Brauchen wir nur die Namen aufzählen, wie wir es haben. Im Tor, der Alex Schlager ist für mich der große Gewinner dieser Weltmeisterschaft und ist einer, der Leader-Führungsqualitäten hat. Marcel Sabitzer wäre für mich der nächste Kapitän, ohne Diskussionen. Du hast den Conny Leimer. Ja, und viel mehr brauchst du dann aber nicht, das muss man auch dazu sagen, ganz ehrlich. Also du brauchst 3-4 Spieler, die den ganzen, positiv gemeint, den ganzen Haufen im Griff haben. Und diese Spieler haben wir schon, auf alle Fälle. Viel wichtiger ist, was nachkommt. Also Leadership, mache mir keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen, dass der David bald aufhört. Er hat mich von seiner Mentalität extrem begeistert bei der Weltmeisterschaft. Man weiß, dass er nicht ganz fit ist. Man weiß, dass er lange nicht gespielt hat. Und der hat jedes Spiel bissen, solange er kann und wie es nur geht und das Bestmögliche in seiner aktuellen Kapazität versucht. Und der wird es bis zur EM bestmöglich machen, weil einfach seit er auf der Welt ist, ist er, glaube ich, erfolgreich. Und das ist der, behaupte ich, der Beste, den Österreich jemals im Nationalteam-Trikot gesehen hat. Und der wird uns ein bisschen Freude bereiten.
Hoffentlich. Hat auch gestern Ralf Rangnick gesagt, für ihn der beste Spieler in der Geschichte des österreichischen Fußball-Nationalteams. wenn wir jetzt drüber sprechen, dass Ralf Rangnick auch gesagt hat, es muss das Ziel sein, immer in Zukunft bei einer Euro oder bei einer Weltmeisterschaft am Start zu sein. Ist das eine Rolle, die wir so annehmen, oder wollen wir auch schon darüber hinausdenken, oder ist das zu groß gedacht, Andreas? Dass man sagt zum Beispiel, wie bei der letzten Europameisterschaft, wir scheiden gegen die Türkei aus, es war ein großartiges Turnier mit großartigen Leistungen, aber das kann uns nicht zufriedenstellen.
Wir müssen jetzt einmal abwarten, wie wir am Ende diese WM analysieren. Dann wird es im nächsten weiterer Folge sein, welche Spieler beenden ein Team. Also bei Marko Arnautović wissen wir es mittlerweile. Beim Alaba bin ich mir ziemlich sicher, genauso wie der Stanko, dass uns der noch erhalten bleibt, weil ich glaube, der wird einen Transfer machen, der wird noch einmal ins Tempo kommen und der wird uns noch, genauso wie er sagt, Freude bereiten. Also ich, beim David Alaba bin ich mir ziemlich sicher, dass der weitermacht. Natürlich, wir brauchen in der einen oder anderen Position brauchen wir halt einfach Spieler, diese sogenannten Unterschiedsspieler, die brauchen wir halt. Christoph Baumgartner, der wird wieder fit werden, der wird auch wieder zurückkommen, der wird mit Sicherheit einerseits, der Österreich noch viel Freude bereiten kann und auch so ein Dynamo sein kann für andere Spieler. Paul Wanner, bin ich schon davon überzeugt, dass der ein Riesenpotenzial hat, aber auf diesem Niveau, da fällt es dann schon ein bisschen Richtung Baumgartner. Da muss man ganz ehrlich sein, also da fällt einem schon viel Ballbehandlung, Ballsicherung, alles klar, aber Dynamik mit dem Ball, da ist der Christoph Baumgartner einfach, sage ich mal, jetzt das Vorzeigebeispiel, in die Richtung dort muss hingehen. Mhm. Weil das hast du gestern bei den Spaniern oftmals gesehen, wie oft die am Ballen gekriegt haben und sie mit dem Ballen auftaucht haben, wie schnell die mit dem Ballen sind, im Vergleich zu denen, die dann ohne Ballen nebenher laufen. Und das hat eben der Christoph Baumgartner auch drinnen. Der wird mit dem Ballen immer schneller, nie langsamer. Und das sind Sachen, die halt einfach dann den Unterschied ausmachen. Deswegen ist er auch so schwer zum Bekämpfen. Dass uns der natürlich jetzt bei dieser WM extrem abgegangen ist, war zu erwarten, haben wir auch nicht auffangen können. Wir haben nicht annähernd einen Ersatz für ihn. Das ist einfach so. Diese Qualität, die hat er einfach, hat er auch eine Riesensaison in der Bundesliga gespielt. Also von daher war das schon zu erwarten. Aber genau dort müssen wir einen Hebel aussetzen. Wir brauchen jetzt in Zukunft mehrere solche Spieler. Und da müssen wir schauen, dass wir in die Akademien weiter tun und dass wir diese Spieler pushen und immer wiederum auch diese Freiräume geben, dass sie aus ihren taktischen Zwängen ausbrechen können und nicht gleich wieder den Spieler zusammenscheißen, weil er halt aus seiner Position einmal auf einer anderen Position. Schaut euch gestern die Spanier an, wie oft die alleine nur im Mittelfeld rotiert haben. Das war teilweise für mich als Zuschauer verwirrend, weil man denkt, im Moment, der war jetzt gerade da, jetzt ist er rechts draußen. Wahnsinn, und trotzdem waren immer alle Positionen besetzt und genau um das geht's.
Oder dass Pedro Porro unter anderem auch das 2:0 macht als Rechtsverteidiger in einer Mittelstürmerposition. Ja. Philipp, du wolltest aber das sagen.
Aber du meinst, taktische Zwänge und auch mit den Weiterentwicklungen der Spieler, und wir brauchen mehr eben mit wie Baumgartner. Wie siehst du prinzipiell die Spielanlage oder die DNA der österreichischen Nationalmannschaft? Weil die, mir kommt vor, irgendwie, ich habe es jetzt nicht mehr so hundertprozentig erkannt. Also wir haben ja eine Zeit lang wirklich dieses massive Pressing gegen Pressing gespielt und das war auch extrem gut, aber dazu brauchst du logischerweise extrem fitte Spieler und diese Red Bull-DNA vielleicht ein bisschen. Das scheint sich jetzt irgendwo, ja, ich will nicht sagen, ein Mischmasch zu entwickeln, aber es ist nicht mehr so klar erkennbar. Siehst du da irgendwo eine Richtung, in die Österreich vielleicht gehen sollte von der Spielanlage her?
Auch schwer zu sagen. Hat man aber jetzt schon bei der WM gesehen, also auch gegen Jordanien war es jetzt nicht so, dass wir dieses Pressing-Monster waren, sondern wir haben schon teilweise auch uns dann etwas tiefer fallen lassen und ein bisschen tiefer verteidigt und dann, um eventuell auch wir mal ins Umschaltspiel zu kommen. Also die WM hat uns schon gezeigt, dass wir also von diesem Pressing-Monster weg sind und jetzt auch andere Sachen probieren. Wie gesagt, nicht, der taktische Weg, ich glaube trotzdem, dass wir uns schon darauf einstellen müssen, dass wir auch das eine oder andere Mal vielleicht einmal 5-4-1 spielen. Ja. Oder 5-3-2. Wenn du gute Außenbahnen hast und mit Bosch hast du einen, der auch diese 80er schlucken kann wie kein anderer. Oder da kann auch der Wimmer dort spielen, hat er ja auch schon bewiesen auf der anderen Seite oder mit Wewe. Ich glaube halt, dass der Conny Leimer gestern die einzig richtige Entscheidung war, ihm dort hinzustellen. Aber der Conny Leimer einfach im Mittelfeld so immens wichtig ist, weil der den dann halt diese wichtigen Zweikämpfe auch gewinnt und dann auch gleich mit dem Tempo in die nächste Linie eintrippelt, damit verursacht er was. Und genau in diese Richtung muss es halt gehen. Wir müssen taktisch variabler werden. Wir müssen uns auch anpassen. So wie gestern, meiner Meinung nach, wäre ein 5-4-1 für meine Meinung besser gewesen. Wie gesagt, wieder im Nachhinein leicht. Aber da müssen wir schauen, dass wir unsere Spieler viel besser schulen. Und das sollte heute in die Richtung gehen, dass wir variabler sind in unsere taktischen Herangehensweisen.
Marco, taktische Variabilität, schönes Stichwort, denke ich, auch für dich, der ja sehr viel analysiert, vor allem bei uns hier auf Sky. Ist Österreich ein bisschen zu ausrechenbar geworden? Nicht nur was die Startelf betrifft, die oft sehr ähnlich ist, sondern auch eben die Systematik, die auch Philipp angesprochen hat?
Ja, eine DNA sollte aus meiner Sicht systemunabhängig sein. Das ist einmal das Wichtigste. Man sollte erkennen, wofür steht eine Mannschaft. Aber nicht jetzt nur, weil ich sehe, wir spielen jetzt da ein 4-2-2-2, 4-2-3-1 etc. Das ist einmal das Wichtigste. Wenn wir nochmal ganz kurz zu dem Pressing kommen. Mir hat es gezeigt, ganz einfach, dass, wenn man sagt, man ist eine Pressing-Mannschaft, womit assoziiert man das? Erst ein paar auf Zeiten, wusch, alle gehen drauf. Nur je höher das Niveau, desto besser die Spieler am Ball. Ja, der denkt sich, na, laufen wir ruhig an. Ich habe einen ersten Kontakt und ihr könnt alle auch mit zurennen und ich switche auf die andere Seite rüber. Das heißt, ich tue mir ein bisschen schwer, dass man sagt, man ist rein eine Pressing-Mannschaft gegen vermeintlich kleinere Mannschaften. Mega, mach das. Dann bist du immer der erste Sieger. Gegen beste Mannschaften ist eher das, was Andi gesagt hat. Systemvariabilität. Im Nachhinein perfekt. Besser kann man es gar nicht sagen. Wir sind alle nachher brutal gescheit. Ralf Rangnick wird sich sicher gedacht haben, ich gehe nicht von meiner Systematik weg, ich bleibe mir treu, ich bleibe unserem System treu. Im Nachhinein hat er sich gedacht, ja, wenn ich von Haus aus tief mit 5 Verteidigern gestanden wäre, hätte ich gleich wenig Zugriff nach vorne gehabt, aber ich wäre irgendwie stabiler gewesen. Das ist das vielleicht, was für Österreich insofern ein Learning ist, dass man eine DNA durchaus variabel gestalten kann und nicht stur auf Pressing auslegen muss, weil wir reden jetzt, oh, wir haben kein Pressing gesehen. Naja, es gibt da andere Wege und man braucht seinen eigenen Weg nicht verlassen.
Also das wird, finde ich, sehr spannend auch in Zukunft zu beobachten sein, wie das österreichische Team da agiert. Zum Beispiel, Philipp, vielleicht ja schon in der Nations League, aktuell Gruppe B oder Liga B, muss man eigentlich sagen. Da wartet Kosovo, Irland und Israel auf das österreichische Team. Stichwort Aufstieg kann eigentlich nur das Ziel sein.
Ja, also ich meine, wenn da das Ziel nicht der Aufstieg ist, dann ist ja prinzipiell schon mal einiges falsch gelaufen. Also das ist relativ logisch. Auf der anderen Seite, die ganz kleinen Mannschaften in dem Sinne, das zeigt auch die WM ganz gut, die gibt es ja fast gefühlt nicht mehr. Also wenn jetzt der Kap Verde mithalten kann auf der höchsten oder prominentesten Bühne, dann zeigt das ja auch schon, dass selbst diese Mannschaften einen Weg finden, um wirklich dagegen zu halten. Also die Gegner, die du angesprochen hast, ich meine, die sind wahrscheinlich ja eine Spur drüber zu stellen, sollte man meinen, aber dennoch aus österreichischer Sicht kannst du ja nur sagen, ja, da gehen wir rein und gewinnen. Und die Nations League ist ja sowieso eher eine Bühne, um ein bisschen was auszuprobieren, um vielleicht wirklich einen Weg zu finden, den man vorher beschritten hat, aber noch nicht so ganz sicher ist, okay, wie gehen wir es wirklich an? Also da kannst du halt wirklich ausprobieren. Das ist eher so die Probierbühne, sage ich mal. Mhm. Und wenn es dann bei den großen Turnieren kommt, halt darauf an, dass der Weg dann irgendwo zu Ende gedacht ist und dass du das dann umsetzen kannst, was du davor irgendwo geübt hast, zum Beispiel in der Nations League. Also da ist es gar nicht so, finde ich, wichtig, ob du da jetzt jedes Spiel gewinnst oder brillierst, sondern das ist eher dann, was hat man das dann in Summe gebracht, welche Erfahrungen habe ich da mitnehmen können, ja.
Andreas, sehen Sie es endlich? Ein bisschen eine Spielwiese, die Nations League, für die Qualifikation danach?
Ganz eine andere Spielwiese, als das jetzt in die WM war. Ich kann es nur, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass die Spieler alle sehr stolz sein können. Ich glaube, dass unsere Mannschaft die Erwartungen erfüllt hat. Alles, was darüber hinausgegangen wäre, war super gewesen, keine Frage. Aber am Ende muss man trotzdem sagen, sie haben ihre Erwartungen erfüllt. Wir haben nach langer Zeit, sind wir wieder mal zu einer Endrunde gefahren. Wir haben dort mit vielen Dingen zu kämpfen gehabt, klimatische Dinge. Wir haben verschiedene Zeitzonen, temperaturmäßig war es unterschiedlichst, geht es gar nicht. Und von daher finde ich, kann auch jeder Einzelne stolz sein. Und wir sollten jetzt nicht wieder alles schlecht reden, sondern ganz im Gegenteil. Wir sollten die positiven Sachen mitnehmen. Es waren viele gute Dinge auch bei dieser WM dabei, meiner Meinung nach. Xaver Schlager, also der Alex Schlager im Goal, war, das war ja auch so vor der WM ein bisschen so eine Geschichte, wer ist jetzt Nummer eins, wer Benzer oder Schlager, hat sich klar durchgesetzt, muss man auch sagen, hat seinen Job zu 100% erfüllt. Sabitzer war für mich unser stabilster und bester Spieler, meiner Meinung nach, bei dieser Weltmeisterschaft. Und genau das sind die Leute. Conny Leimer wissen wir, was wir kriegen. Seiwald und Xaver Schlager werden auch wieder in Tritt kommen. Dann Xaver darf man auch nicht vergessen, der war ja auch lange Zeit verletzt, bis du da wieder reinkommst. David Alaba, ich gehe davon aus, dass er weitermacht. Und der wird auch wieder stabiler werden, wieder noch besser werden, als was es eh war. Für mich persönlich hat Alaba geliefert. Alleine wenn du heute siehst, Spieleröffnung, wenn wir das genau analysieren, dann ist er noch immer mit Abstand der Beste in der Spieleröffnung, der diese Pässe in die nächste Linie oder sogar über zwei Linien hinweg spielen kann. Denkt man zurück an das Tor, was er vorbereitet hat vom Arnautovic gegen Algerien. Das ist halt sein linker Fuß, den hat er und da kommt der Ball genau auf Schuchbandl. Da haben die anderen hinten Kevin Danso, extrem fleißiger, stabiler, zweikampfstarker Verteidiger. Aber in der Spieleröffnung, da fehlt noch ein bisschen was. Aber da genau, der kann sich auch weiterentwickeln. Das heißt, wir haben schon generell großes Potenzial. Und genau an den sollten wir jetzt festhalten und nicht wieder alles schlecht reden, sondern ganz im Gegenteil. Wir können stolz sein auf unsere Nationalmannschaft. Ende der Durchsage. Endrunde erreicht, Ziele erreicht, über die Vorrunde hinweg. K.O.-Spiel kommt ein möglicher Weltmeister daher. Das so, also eigentlich haben wir ja in vier Spielen gegen zwei mögliche Weltmeister gespielt.
Stimmt.
Und von daher haben wir in beiden Partien, gestern vielleicht ein bisschen, aber haben wir teilweise gut gemacht, auch gut ausgeschaut, aber da fehlt es halt noch ein bisschen. Und genau die, um diesen Schritt ein bisschen kleiner zu machen in die nächste Kategorie, da müssen wir halt noch ein bisschen arbeiten, aber ansonsten können wir sehr zufrieden sein. Also ich bin es auf jeden Fall.
Doch ein schönes Schlusswort für das Thema Österreich. Jetzt möchte ich noch am Ende unseres Podcasts ein bisschen über das deutsche Nationalteam sprechen, weil heute in der Früh die Meldung kam, dass Julian Nagelsmann vor einem Rücktritt steht.
Warum hast du jetzt so zusammen? Ja. Warum hast du jetzt zusammen? Jetzt haben wir so schön über Österreich geredet, jetzt hast du
zusammen Zeit. Mit den Deutschen. Jetzt können wir noch ein bisschen auf die Deutschen draufhauen. Nein, also Julian Nagelsmann soll vor dem Rücktritt stehen. Philipp, ist das für dich eine logische Konsequenz einer verpatzten WM?
Ja. Also eigentlich schon, ja. Aber auch das ist natürlich schwer von außen zu beurteilen, wie er jetzt wirklich innerhalb der Mannschaft zum Beispiel ankommt oder ob er wirklich dieses Standing hat, ob er wirklich ein Typ ist, der vorangeht und dem die Spieler wirklich zuhören, ob sie ihn überhaupt wirklich verstehen in allen seinen Facetten. Da bin ich mir noch immer nicht ganz sicher. Also dass der jetzt taktisch und Fußball vom Fußballwissen her sehr, sehr gut ist, ich glaube, das ist relativ unbestritten. Die Frage ist eher für mich dann so ausstrahlungstechnisch vom Charisma her. Nur von außen betrachtet. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich Spieler wäre, ob der mich immer hundertprozentig abholt. Auch wenn ich mir seine Interviews anhöre oder seine Analysen im Nachhinein. Und du weißt ja trotzdem, wie wichtig ein Trainer jetzt auch von der Ausstrahlung her ist und von der Beliebtheit. Ich meine, das muss nicht jeder.
Vielleicht sogar das Wichtigste.
Ja, muss nicht jeder wieder Carlo Ancelotti sein. Aber gerade beim Nationalteam, glaube ich, ist das schon sehr, sehr, sehr wichtig. Ich meine, das wirst du wahrscheinlich am besten beurteilen können. Und jetzt rein von außen betrachtet, ist es für mich an der Zeit, ganz ehrlich, dass Julian Nagelsmann geht. Und es ist bin jetzt nicht der Erste, der sagt mit Klopp, das ist irgendwo logisch, dass der als Nachfolger Ante Porter steht. Das ist natürlich schon einer, wo du das Gefühl hast, jetzt schon, der könnte mit so, auch mit einer nicht übertrieben guten deutschen Mannschaft relativ weit kommen bei einem Turnier, weil das jetzt der Fußballstammtisch, der jetzt aus mir spricht vielleicht, aber vielleicht siehst du das anders an dir.
An dem sitzen wir ja.
Also ich glaube, dass in Deutschland müssen die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und die richtigen Entscheidungen, dann glaube ich, man kann mit dem Julian Nagelsmann nicht weitermachen. Erstens einmal ist da schon vor der WM viel passiert. Mhm. Da sind so viele Baustellen aufgegangen, mit Torhüter ist das auch gegangen, dann ist das weiter über den Undorf gegangen. Da waren so viele Baustellen schon vor dieser WM, dass dann bei der WM, also für mich nicht überraschend, dass das nicht funktioniert. Wobei man ehrlich sagen muss, erstes Match gegen Curaçao, da haben die Deutschen für mich richtig gut gespielt, weil, klar, der Gegner Curaçao, aber steht Wahrheit zu 10 vor dem eigenen 16er und da dann durchzukombinieren, das haben sie richtig phasenweise richtig gut gemacht. Und wenn man denkt, öha, da kann wirklich was gehen, aber man hat dann sukzessive gemerkt, dass das immer schwieriger wird. Nicht? Und jetzt ein klar blamables Ausscheiden, mehr kann man nicht sagen. Und ein Land wie Deutschland kann so dann nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen. Und der Julian Nagelsmann, muss man auch ehrlich sagen, bei den Interviews nicht wirklich glücklich. Mhm. Nicht wirklich glücklich. Da sind schon ein paar Sachen so zwischen die Zähne, hast das außerlesen können, dass ihm das mehr oder weniger wurscht ist, ob er jetzt ein weiter Teamchef bleibt, weil wenn es nicht so ist, muss man es ihm sagen. Also das heißt, er rechnet wahrscheinlich eh schon selber damit, dass es zu der Ablöse kommt. Ob es jetzt dann wirklich passiert, werden wir erst sehen. Klar, Klopp steht Gewehr bei Fuß. Wort auf das natürlich. Wäre auch der logische Nachfolger für den Julian Nagelsmann. Aber ob das jetzt dann in Deutschland wirklich so passiert, abwarten.
Marco, kann Jürgen Klopp Nationalteamtrainer? Was denkst du?
Ich glaube, für Jürgen Klopp gibt es keine perfektere Situation als die jetzt. Der deutsche Fußballbund ist dermaßen am Boden. Jeder hat auch, ich kann ja nur ein einziges positives Wort über diese Mannschaft verliert aktuell. Toni Kroos hat es auf den Punkt getroffen. Schaut euch die Torschützenlisten an. Die Unterschiedsspieler entscheiden die Partien. Wir haben keinen einzigen in Deutschland aktuell. Jetzt kommt, wenn er kommt, Jürgen Klopp, einer, der eine Sache vor allem so richtig gut kann, das hat er mein Papa mal verraten, der hat bei ihm die Pro-Lizenz gemacht, war auch hospitieren. Der hat gesagt, ich habe nicht Ahnung von allem. Aber ich weiß, wie man die besten Leute zu mir hole, die die Bereiche abdecken, wo ich nicht der größte Experte bin. Und wo ist er der größte Experte? Im Marketing, in der Außendarstellung, in der Vermarktung des ganzen Projekts, was sie haben. Es gibt ja überhaupt keine Euphorie in Deutschland gerade. Es ist alles nur negativ, alles ist schlecht. Und er ist einer, der genau das wieder in ruhige Gewässer bringen kann, das Schiff. Und es gibt für mich nur ihn als Nachfolgekandidaten, gar keinen anderen.
Welche Themen abseits von dem, was du jetzt noch gesagt hast, Marketing, Anpacken der Dinge, die sportlich jetzt noch wichtig wären aus seiner Sicht? Also rein sportlich, was sind die Themen in Deutschland?
Wenn die Themen in Deutschland sind, die liegen auf der Hand. Es gibt keine Weltklasse-Spieler. Es ist immer einen Florian Wirtz, ja, und der hat in Liverpool ein ganz schwieriges erstes Jahr gehabt. Dann war es das auch schon mit richtigen Weltklasse-Spielern. Hör mal doch auf. Boah, Musiala, seit er nach der Verletzung zurück ist. Bei den Bayern merkt man, wie Serge Gnabry fehlt. Im Vergleich zu dem, wenn Jamal Musiala spielt, verändert sich das ganze Spiel, weil er sehr, sehr viel alleine macht. Teilweise seine Mitspieler dann übersieht, hängen bleibt. Mhm. Und bei Serge Gnabry war es doch so, dass er die ganze Mannschaft zusammengefügt hat. Also Jamal Musiala hat einen weiten Weg dorthin, wo ihn alle sehen, wo er vielleicht vor der Verletzung kurz davor war. Also da ist ähnlich wie bei uns in Österreich, wo wir sagen uns, wären diese Straßenkicker, sagen die Deutschen, okay, wir müssen auf mehreren Positionen wieder richtige Weltklasse produzieren, was wir früher gehabt haben. Und das ist eben was du sagst, von der Pike aufbauen, jetzt wirklich Geduld, Zeit, aber die ganzen Strukturen, glaube ich, neu formieren, weil ja, sonst dümpelt man wieder ins nächste Turnier, qualifizieren wird man es immer als Deutschland, aber Deutschland ist ja der Anspruch, dass man in ein Finale kommt und das er gewinnt.
Ja, Stichwort Finale. Bis dorthin ist es noch ein langer Weg für die WM-Teilnehmer, aber es geht Step by Step dorthin. Andreas, wen haben Sie denn getippt vor der Weltmeisterschaft? Und hat sich der Tipp vielleicht seitdem verändert?
Nein. Frankreich. Ganz klar, für mich ist Frankreich, wenn sich nicht intern irgendwelche Probleme auftun, dann ist für mich Frankreich Top-Favorit. Ich habe jetzt irgendwo auf irgendeinem Social-Media-Kanal so eine Geschichte gesehen, die nach dem Spiel Deschamps und Schirke, das hat nicht gut ausgeschaut, aber am Ende, glaube ich, geht es darum, dass die Mannschaft dermaßen viel Qualität hat, dass sie sich am Ende durchsetzen werden. Ich bleibe bei meinem Tipp, ich glaube, Frankreich wird Weltmeister.
Apropos Fehde, das kann ja auch mal einen Impuls geben, hat man an Belgien gesehen. Im Laufe der zweiten Hälfte, wenn es mal kracht, kann es vielleicht auch gut sein. Philipp, selbe Frage an dich. Weltmeistertipp vor der Weltmeisterschaft und jetzt aktuell?
Also ich habe völlig überraschend als Halbspanier Spanien getippt. Okay. Mir würde aber Frankreich schon aus dem Grund taugen, auch wenn es halt ein bisschen langweilig ist, weil es eher alle sagen, weil es irgendwie die Belohnung für die sogenannten Straßenfußballer wäre, wie einen Michael Olise, also das Danke hat es ja vorher auch schon erwähnt, was der aufhört. Das ist einfach utopisch. Also dieser Seitfallzieher da an die Stange. Und wenn der den Ball hat und in seiner Leichtigkeit, in seiner Eleganz und in Dynamik, und es wäre ihm irgendwie prinzipiell alles wurscht, aber eben dann doch nicht. Also der ist so cool auch. Also irgendwie das Gefühl, den wächst um 3 in der Früh auf und der marschiert ja durch ohne Probleme, weil es ihm einfach wurscht ist. Der spielt einfach Fußball. Und das wäre so eine Belohnung für das schöne Fußballspiel wäre einfach Frankreich, auch wenn es ein langweiliger Tipp ist, aber so gesehen wäre das fast schon mein Wunsch, ehrlich gesagt. Ja.
Marco, du darfst den abschließenden Tipp abgeben.
Tja, der Andi und ich verstehen uns. Frankreich vor der Saison, vor dem Start der WM, Frankreich jetzt da und wird es keinem so sehr gönnen wie diesen ganzen Komplex von Frankreich, was sie haben. Mit einem überragenden Trainer, wenn man die Menschenführung sieht, was ganz, ganz wichtig ist, wie er mit Kylian Mbappé zum Beispiel einen ganz, ganz schwierigen Charakter umgeht. Sie haben, jetzt reden wir wieder über Bakula, Dembélé, Mbappé, Olise. Der Douet ist richtig schlecht, über den reden wir gar nicht, der ist richtig gut eigentlich. Ja. Und was mir aber so richtig gefällt, und jetzt kommen wir zu Spanien mit der Defensive, Saliba und Upamecano, die flexen ja alles weg, was nur ansatzweise zum Strafraum kommt. Also die sind dermaßen cool unterwegs. Und der Cherki, der muss da ein bisschen, glaube ich, ruhig sein. Der ist vom Steinwert im Vergleich zu den Jungs vorne noch ein Matchplatz-Auto. Also, dass sich der da aufkriegt, ist schon sehr mutig gewesen. Vor allem, wenn sie so gut spielen. Also, alles in allem, Frankreich ist die beste Mannschaft. Fingers crossed for France.
Also, zweimal Frankreich, einmal Spanien. Wir sind gespannt. Heute nochmal 16. Finale und dann geht es langsam aber sicher rein ins Achtelfinale. Und da freuen wir uns drauf. Für heute, meine Herren, sage ich danke fürs Dabeisein. War eine wunderbare Unterhaltung, wie ich finde. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, Andreas.
Danke für die Einladung. Großer Spaß.
So soll es sein. Marco, auch an dich. Danke fürs Dabeisein.
Danke euch.
Auf bald. Und Philipp, natürlich. Ja, wir haben schon Augenkontakt gehabt. Auch an dich. Danke nochmal. Und hoffe, es hat Ihnen ebenso gefallen wie uns. Und Sie schalten bald wieder ein hier beim Audiobeweis bei der nächsten Edition.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.